Ja, also wir waren in der letzten Woche bei dieser spannenden Frage stehen geblieben, die ja so im Zentrum steht. Ja, Absterben des mimetischen Vermögens oder Verwandlung. Und natürlich, Benjamin wäre nicht Benjamin, wenn er nicht auf die Verwandlung setzen würde. Also das mimetische Vermögen ist nicht abgestorben, sondern verwandelt heutzutage. Ähnlich, das habe ich in der letzten Woche schon gesagt, ist ja auch in dem ja bekannteren Aufsatz über die Reproduktion des Kunstwerks, also das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, die Wahrnehmung auch als eine historisch verwandelte dargestellt worden. Das heißt, weg von der starken emotionalen Bindung der Wahrnehmung deutlicher hin zu einer kognitiven, also abstrakteren Ausrichtung der Wahrnehmung. Oder aber einfacher gesagt, naja, wir nehmen immer mehr Zeichen wahr statt Dinge. Immer mehr Zeichen statt Dinge. Zeichen heißt sozusagen nur ein Kontur oder ein Icon, würde man heute sagen. Icon, nicht? So zum Beispiel Windows, so diese Zeichen. Jeder kennt das. Nicht? So. Oder Logos für Firmen und so weiter und so fort. Das bestimmt eigentlich sehr stark heutige Wahrnehmung. Ja, also die Frage hat sich dann für Benjamin am Beispiel der Konstellation der Sterne konkretisiert. Oder aber, wie ist es eigentlich mit der Astrologie? Ja, wir haben auch schon gesagt letzte Woche, dass also die Astrologie früher, sagen wir, bis zur Erfindung des Fernrohres, das Fernrohr, ne, das Fernrohr ist erfunden worden in der frühen Neuzeit. Also Galilei zum Beispiel hat schon mit dem Fernrohr auf die Sterne geschaut. Kepler hat mit dem Fernrohr auf die Sterne geschaut. Das heißt, das Fernrohr war überhaupt die Voraussetzung, also die technische Erfindung des Fernrohrs war überhaupt die Voraussetzung dafür, dass man die Sterne eben genauer beobachten konnte. Und aus dieser genaueren Beobachtung hat sich dann ergeben, in der Verbindung mit Mathematik, Rechnen, dass eben nicht die Erde im Mittelpunkt des Kosmos steht, sondern im Gegenteil sich um die Sonne bewegt. Nicht? Und damit natürlich gab es eine Revolution. Man nennt das gewöhnlich die kopernikanische Revolution, also Kopernikus war der Erste, so sagt man, der diese These aufgestellt hat, nicht die Erde bewegt sich, nein, nicht die Sonne bewegt sich um die Erde, sondern umgekehrt, die Erde bewegt sich um die Sonne. Davor aber war Astronomie eigentlich Astrologie. Und was ist nun eigentlich vormals der, naja, Inhalt der Astrologie gewesen? Ja, natürlich auch heute noch gibt es Menschen, die glauben an ihr Horoskop. Man nennt das heute ein bisschen Aberglauben. Die Frage ist, sind sie ein bisschen abergläubisch? Ja, alle Menschen sagen, naja, nein, aber eigentlich ja doch. Ne, also so kleine Dinge, nicht? Also vor einer Prüfung muss man, weiß nicht, ein bestimmtes Ding in der Tasche haben, als Talisman oder so. Also solche Fetischismen nennt man das auch. Ein Fetisch. Also das bringt Glück. Das bringt mir Glück. Nicht? Oder solche Dinge. Zum Beispiel beim Autofahren. Im Auto hängt so ein. Ja, das bringt Glück. Das hält den Unfall fern, denkt man. Oder hofft man. Nicht? Naja, also jedenfalls immer noch Horoskop. Also ich lese Ihnen einfach mal jetzt den nächsten Abschnitt, wo es um die Astrologie geht. Also das zu erfassen, also die Konstellation der Sterne, wird man vor allem einmal das Horoskop als eine originäre Ganzheit, die in der astrologischen Deutung nur analysiert wird, begreifen müssen. Der Gestirnstand stellt eine charakteristische Einheit dar und erst an ihrem Wirken im Gehirnstand, nein, im Gestirnstand, werden die Charaktere der einzelnen Planeten erkannt. Man muss grundsätzlich damit rechnen, dass Vorgänge am Himmel von früher Lebenden, und zwar sowohl durch Kollektive als auch durch Einzelne, nachahmbar waren. Ja, dass diese Nachahmbarkeit die Anweisung enthielt, eine vorhandene Ähnlichkeit zu handhaben. In dieser Nachahmbarkeit durch den Menschen bzw. dem mimetischen Vermögen, das dieser hat, muss man wohl bis auf Weiteres die einzige Instanz erblicken, welche der Astrologie ihren Erfahrungscharakter gegeben hat. Wenn aber wirklich das mimetische Genie eine lebensbestimmende Kraft der Alten gewesen ist, dann ist es kaum anders möglich, als den Vollbesitz dieser Gabe, das ist auch ein wichtiger Begriff, also den Vollbesitz dieser Gabe, insbesondere die vollendete Anbildung an die kosmische Seinsgestalt, dem Neugeborenen beizulegen. Also vielleicht erst einmal bis hierher. Also das Horoskop ist, so sagt Benjamin, eine originäre Ganzheit. Das heißt, im Horoskop stellt sich eine, ja, eine alte Verbindung her, an die man früher ganz fest geglaubt hat. Also geglaubt hat, als wäre es eine heutige Tatsache. Die Menschen haben daran geglaubt, die haben das für wahrgenommen, nämlich, dass die Konstellation der Sterne das Leben bestimmt, und zwar auf der Erde bestimmt. Und davon wäre also das Horoskop heutzutage in den Zeitungen und so weiter nur noch eine, ja, schwache Erinnerung. Nun, man kann auch sagen, dieser Zusammenhang wird schon dadurch deutlich, wenn man sich die mythologischen Gestalten anschaut. Es ist kein Zufall, dass die Planeten nach Göttern benannt sind. Nicht? Also, das kommt natürlich aus dem Sonnenkalender. In China zum Beispiel hatte man dagegen einen Mondkalender. Also der Mond war das Wichtige. Danach hat man die Zeit sozusagen bestimmt, wohingegen von den Ägyptern, Mesopotamiern, also überall im europäischen Kulturkreis, immer die Sonne, also der Richtpunkt gewesen ist. Deshalb ein Jahr, nicht, bedeutet einen Umlauf. Man hat früher gedacht, die Sonne würde einmal um die Erde, also würde einmal den Kreislauf gemacht haben, nicht? Und zwar den großen, nicht? Also natürlich die Sonne geht morgens auf, abends unter, nicht? Das ist klar. Aber sozusagen einen Umkreis der Erde, nicht? Das ist ein Jahr, nicht? Die Jahreszeiten, so weiter. Nun, so kam man ja auch auf die Jahre, nicht? Also das Jahr ist eben ein Sonnenjahr. Also, man hat zum Beispiel, wenn man die Planeten durchgeht, nicht? Also wir haben Mars, Venus, Jupiter, Saturn, Pluto, Neptun. Also die wichtigen Götter sind mit den Planeten vorhanden. Das heißt, natürlich haben die Leute gedacht, dass also diese Planeten irgendwie von den Göttern auch praktisch bewohnt wären. Nicht? Man wusste ja nicht, wie das da oben aussieht. Der Himmel wurde als ein Gewölbe gedacht. So wie in einem Haus. Ne? Das Dach. Der Himmel ist das Dach der Erde, sozusagen. Nicht? So hat man gedacht. Ne? Und die Götter, ja, die hat man natürlich zwischen Himmel und Erde irgendwie angesiedelt und dann hat man ihnen die Planeten zugeteilt. Das kommt natürlich aus der ägyptischen Beobachtung des Himmels schon und die Griechen haben das weitergemacht und so fort. Die Römer und so kommt es, dass also die griechischen Namen und die römischen Namen immer dasselbe bedeuten. Also Jupiter, nicht? Und ist römisch, Zeus wäre griechisch, nicht? Venus, Aphrodite, also so diese Götternamen. Da zeigt sich schon, dass eben gedacht wird, dass diese Sterne und die Konstellation der Sterne eine besondere Bedeutung hat. Auch in der Bibel ist das ja klar, nicht? Die drei Könige kommen zu dem Stall, wo also Jesus geboren wird, durch die Sterne. Und eigentlich immer hat man gedacht, große Ereignisse werden durch Sterne angezeigt. Wenn ein Stern erscheint, eine Sternschnuppe oder irgendetwas, nicht, dann gibt es ein großes Ereignis. Und es gibt ja auch gewisse, ja, Meteore, nicht, also Himmelskörper, die da durchs All rasen und manche kommen alle 100 Jahre in die Nähe der Erde. Also Sirius oder solche Dinge, nicht? Und das sind natürlich große Ereignisse. Also, Benjamin kommt es jetzt darauf an, zu zeigen, dass vor allem die Geburt in diesem Kontext wichtig ist. Warum die Geburt? Ja, da kann man dann den anderen Begriff der Gabe auch hernehmen. Der Himmel ist etwas, was die Menschen nicht bestimmen können. Nicht? Der Himmel ist etwas, wir haben auch heute noch kaum Einfluss auf den Himmel. Nicht? Nicht einmal Einfluss auf das Wetter. Obwohl wir natürlich sagen, dass die Menschen selbst also so diese Umweltverschmutzung produzieren und damit also Kohlendioxid, Carbondioxid nicht vermehren in der Luft und dadurch sich das Wetter verändert, zum Beispiel in Kalifornien jetzt die Waldbrände und solche Dinge. Aber trotzdem, es ist doch so, das kann man nach wie vor nicht bestimmen. Trotz Weltraumfahrt, trotz Technik. Aus diesem Grunde, ähnlich wie die Geburt noch immer, die man auch nicht bestimmen kann. Man kann sie vielleicht heutzutage ein bisschen, naja, mitbestimmen, aber keineswegs bestimmen. Ich meine, das Kind war immer eine Gabe. Man hat immer gedacht, das ist eine Gabe gleichsam der Götter. Nicht? In gewisser Weise. Nicht? Also das Kind ist eine Gabe. Ein Geschenk damit. Nicht? Darauf eigentlich kommt es an, und der Augenblick der Geburt, da kommt man nachher dazu, ist damit irgendwie immer außerhalb der Macht der Menschen. Nicht? Früher war das natürlich noch viel dramatischer, weil die Sterblichkeit bei der Geburt sehr hoch war. Nicht? Also viele Kinder sind bei der Geburt gestorben. Und nicht nur Kinder, sondern eben auch oft die Frauen, nicht, bei der Geburt. Insofern also ist die Geburt und die glückliche Geburt also ein Geschenk. Und natürlich hat man von Anfang an gedacht, man hat beobachtet, wie stehen die Sterne bei der Geburt. Also heutzutage für das Horoskop spielt das eigentlich nur nachträglich eine Rolle. Nee, also welcher Geburtstag, welcher Ort, nicht Zeit und Ort. Ja, das spielt also nur nachträglich eine Rolle. Aber früher war das natürlich auch sehr wichtig, weil man daran ablesen wollte, ob Glück oder Unglück. Nee? Glückliche Geburt oder unglückliche Geburt. Ja, von daher also Gabe, Göttergabe. Früher hat man Göttergabe gedacht. Heute, naja, wenn es keine Götter mehr gibt, dann mindestens Zufall. Also, man kann es nicht, also irgendwie bestimmen, selbst bestimmen. Also deshalb vielleicht in dem nächsten Abschnitt jetzt, sagt ja auch Benjamin, der Augenblick der Geburt, der hier entscheiden soll, ist aber ein Nu. Das heißt eben ein Augenblick. Es ist nur ein einziger Augenblick, der Geburtsaugenblick. Deshalb man kann das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, die Minute, all das kann man sozusagen festhalten. Nicht? Und ich meine, früher haben die Leute nicht gewusst, wann sie geboren wurden. Nicht? Also man wusste nicht das Geburtsjahr. Heute in Afrika ist das auch noch so. Man weiß nicht genau, wann ist er geboren. Wenn jemand nicht schreiben und lesen kann, nicht, keine Geburtsurkunde gibt es, man weiß es nicht genau. Vor vielleicht 20 Jahren, vor 30 Jahren oder so. Nee, aber heutzutage ganz genau wird es festgehalten. Nicht? Also der Augenblick gleichsam der Geburt. Nun, die Folge ist besonders wichtig bei Benjamin. Ihre Wahrnehmung ist in jedem Fall an ein Aufblitzen gebunden. Sie huscht vorbei, ist vielleicht wiederzugewinnen, aber kann nicht eigentlich wie andere Wahrnehmungen festgehalten werden. Sie bietet sich dem Auge ebenso flüchtig, vorübergehend wie eine Gestirnkonstellation. Die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten also scheint an ein Zeitmoment gebunden. Es ist wie das Dazukommen des Dritten, des Astrologen zu der Konjunktion von zwei Gestirnen, die im Augenblick erfasst sein will. Im anderen Fall kommt der Astronom trotz aller Schärfe seiner Beobachtungswerkzeuge hier um seinen Lohn. Also das Interessante an diesem Punkt ist Aufblitzen und Wahrnehmung. Aber Wahrnehmung bedeutet für Benjamin immer also drei Dinge sind damit verbunden. Drei Dinge. Also der Astrologe oder der Wahrnehmende ist der Dritte. Ja, ist der Dritte, der also so hier ist. Und erstens und zweitens haben wir eben die Konstellation. Nicht? Also ein Verhältnis Nicht? Also niemals ist der Gegenstand der Wahrnehmung nur einer. Wahrnehmung ist immer Relation. Ne? Das heißt, Wahrnehmung, anders gesagt, ist eben in Zeit und Raum. Also Raum, Wahrnehmung ist kein Bild, sondern Wahrnehmung ist Raum. Bild, was man gewöhnlich denkt bei Wahrnehmung, das wäre einfach Fläche. Ne? Also eine Fläche, ein Bild. Und natürlich, die Wahrnehmung hat oft diesen Bildcharakter. Ne? Also man denkt nicht daran, dass es ein Raum ist, den man wahrnimmt, sondern man denkt daran, es ist eigentlich ein Bild. Weil man auf Fotografie zum Beispiel spezialisiert ist. Das heißt, man nimmt die Welt schon so wahr, als wäre sie eine Fotografie. Berühmte Bilder zum Beispiel von dem surrealistischen Maler Magritte, René Magritte, kennen Sie vielleicht. Ne? Er malt eine Frau am Fenster. Und das Fenster ist hinaus, ist geöffnet, aber alles scheint, als wäre es sozusagen eine Wand. Ne? Also sozusagen die Wahrnehmung ist fast nur flächig, wie eine Fläche, wie ein Bild, wie eine Fotografie. Und deshalb sagt also Magritte oft, das ist kein Bild, was ich hier male. Ne? Oder er hat einmal eine Pfeife gemalt. Ne? Und dann hat er darunter geschrieben, ceci n'est pas une pipe. Das ist keine Pfeife, hat er darunter geschrieben. Weil er sagen wollte, das ist nur das Bild einer Pfeife. Das ist keine Pfeife. Ja? Also gerade in diesem Bereich hat die moderne Kunst und Malerei sehr viel gearbeitet. Ne? Also vor allem auch in der Auseinandersetzung mit der Fotografie. Nicht? Fotografie seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat natürlich das Sehen verändert. Ne? Zum Beispiel, ja, manche Leute, wenn sie Tourismus machen, fahren irgendwo hin und dann, ah, oh, das ist das, Fotografie, plump und wieder weg. Nicht Europa in 5 Tagen oder so, ne? Also Venedig, Paris, London und so weiter, alle Spots, nicht? Fotografiert und dann weg. Ne? Also, als wäre es wirklich nur ein Bild. Als wäre es nur eine Postkarte. Also, Postkarte und Fotografie haben so die Wahrnehmung der Welt ziemlich, ja, kann man sagen, eindimensional gemacht. Dabei ist, was wahrgenommen wird, ja immer ein Raum. Ein Raum. Ein Raumbild sozusagen. Das heißt, zu einem Raum gehören aber immer mindestens 2. Ne? Um einen Raum zu bestimmen, brauche ich mindestens 2. Eben ein Verhältnis. Zum Beispiel ein Verhältnis von Sternen. 2 Sterne in einer Konstellation. Das nennt Benjamin Konstellation. Konstellation, Stella, lateinisch der Stern, con zusammen. Also Konstellation heißt eigentlich zusammen, Sterne zusammen. Also Raum wird wahrgenommen. Und es ist nur eine Illusion, dass es ein Bild, also sozusagen eine Fläche ergäbe. Nicht? Wie eine Postkarte etwa. Oder wie eine Fotografie. Ein Porträt oder so, nicht? Das ist alles eine gleichsam, ja, Reduktion, eine Illusion. Ja, und es ist noch mehr, denn nicht nur der Raum spielt eine Rolle, sondern auch die Zeit. Ne? Das weiß sogar ein Fotograf. Es ist ein Unterschied, ob ich sozusagen die chinesische Mauer morgens, mittags oder abends fotografiere. Nicht? Also die Zeit spielt eine wichtige Rolle. Nicht? Das heißt eben, streng genommen, der Augenblick der Beobachtung. Es gibt nämlich kein Bild ohne Zuschauer, ne? Ohne Beobachter. Ne? Also man muss immer zu jedem Bild, muss man die Perspektive, so sagt man, nicht die Beobachterperspektive dazu denken. Und diese Beobachterperspektive ist immer eine, die zeitlich auch bestimmt ist. Also nicht nur dasjenige, was dargestellt ist, was sozusagen im Bilde ist, in der Wahrnehmung ist, ist zeitlich räumlich bestimmt, sondern auch das Verhältnis noch einmal des Beobachters zu eben diesem Gesehenen. Oder ganz einfach gesagt, es gibt nichts, ohne dass etwas beobachtet würde. Also nichts ist für sich, sondern nur innerhalb der Beobachtung. Von daher natürlich hat die moderne Wissenschaft, also Naturwissenschaft ist klar, nicht? Man muss immer die Versuchsanordnung beobachten, mitbedenken. Also zum Beispiel im Labor, natürlich ist es sehr standardisiert. Im Labor werden die Beobachtungsinstrumente eingestellt und je nachdem, nicht, also werden die Daten der Beobachtung aufgezeichnet. Aber eben, es ist ganz klar, dass eben es Daten der Beobachtung sind, die eine bestimmte Perspektive, eine bestimmte Anordnung, eine bestimmte Zurichtung haben. Das eben bedeutet, die Beobachtungsperspektive und der Beobachtungsmoment und die Beobachtungsposition spielen eine ganz entscheidende Rolle. Da ist ja nicht, wie früher einmal, sozusagen die Perspektive Gottes gibt. Also Gott wäre der absolute Beobachter. Gott sieht alles. Da braucht man nicht Raum und Zeit. Das war die Vorstellung. Die göttliche Perspektive erfasst alles. Aber es gab dann zum Beispiel in der Philosophie oder auch in der Kunst gab es so Versuche, diese göttliche Perspektive zu säkularisieren. Zum Beispiel der König, nehmen wir an, Versailles, also das Schloss von Versailles in der Nähe von Paris. Der ganze Garten von Versailles, die ganze Anlage ist genau auf das Auge des Königs zugebaut. Der König im ersten Stock, wenn er morgens die Fenster öffnet, auf den Balkon tritt, dann hat er die sozusagen königliche Perspektive, um nicht zu sagen die göttliche Perspektive, über den ganzen Park, über die ganze Anlage. Geometrie, nicht die Alleen, so, also alles ist genau sozusagen auf diese Perspektive hin ausgerichtet. Aber das ist natürlich eine künstliche Perspektive. Die ganze Architektur ist so angelegt, damit der König ebenso im Zentrum ist. Wenn wir einen englischen Garten betrachten, oder einen chinesischen oder japanischen Garten, anders. Man kann nur beobachten, sehen, wenn man sich selbst bewegt. Also man muss gleichsam durch den Garten gehen, um zu sehen. Es gibt keine zentrale Perspektive. Also das ist sozusagen die Neuerung, die vor allem dann im 18. Jahrhundert diskutiert wurde. In Europa das Modell französischer Garten, das andere Modell englischer Garten. Wobei der englische Garten sehr stark vom chinesischen Garten oder ostasiatischen Garten beeinflusst gewesen ist. Also da wird deutlich, also die Beobachtung, und zwar hic et nunc, hier und jetzt. Der Beobachter ist immer hier und jetzt. Nicht? Das meint Benjamin, wenn er sagt, aufblitzen, also es ist immer ein Augenblick und dann vorbei. Wenn man den richtigen Augenblick versäumt, ja, zum Beispiel, ich möchte den Sonnenuntergang. Gerade an dem Punkt, wenn die Sonne so über dem, weiß nicht, über dem Wasser, über der Wasseroberfläche vielleicht runtergeht, das, diesen Augenblick möchte ich. Aber wenn ich diesen Augenblick versäume, ist es vorbei. Nicht? Das heißt eben, es ist wichtig, der Augenblick. Und so wird eben auch der Augenblick der Geburt gedacht. Das ist ein Augenblick. Nur ein einziger Augenblick. Interessant ist an diesem Punkt, dass also in der heutigen Theorie das sehr stark also aufgegriffen wird unter Begriffen wie Emergenz, also Emergence, Emergency zum Beispiel. Also Emergenz heißt, es ist eben ein Auftauchen, ne? Ein Erscheinen. Und dieses Erscheinen also kann man nicht genau vorausberechnen. Es ist ein Geschehen. Anderer Begriff in diesem Zusammenhang, Kontiguität. Kontiguität ist eigentlich ein Begriff, heißt Nachbarschaft. Kontiguität, Nachbarschaft. Aber das heißt, auch das ist nicht genau berechenbar. Das heißt, wir haben hier Zufall oder was die früheren immer nannten, Fatalität. Fatum ist das Schicksal. Natürlich ohne Mythologie, ohne Götter, aber trotzdem in der Wissenschaft spielt das jetzt eine ganz wichtige Rolle. Als, sagen wir, Zufall oder als Emergenz. Das ist eben genau das, was man beobachtet. Das Ereignis. Das geschieht. All das hängt dann natürlich wieder mit der Gabe zusammen. Freilich, die Gabe meinte auch den mythologischen Zusammenhang. Die Götter geben. Heute ist es keine Göttergabe mehr, aber es ist eine Emergenz. Etwas, das geschieht und das man vorher nicht genau berechnen konnte. Wie ein Erdbeben oder eine Tsunamiwelle oder also all solche Dinge. Nicht? Oder ein Feuer, wie jetzt in Kalifornien und so weiter. Natürlich, es gibt Wahrscheinlichkeiten. Man kann sagen, naja, also möglicherweise in den nächsten Jahren gibt es ein Erdbeben in Tokio. Ne? Ja, aber man weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht. Es könnte jetzt sein. So, gerade jetzt. Oder auch nächstes Jahr oder in 20 Jahren. Irgendwann. Man weiß es nicht. Also das ist eigentlich damit gemeint. Ne? Ein Augenblick. Ne? Aber man kann nicht genau vorher bestimmen. Ne? Das ist sozusagen eine Gabe oder eben ja, ein Zufall. Ein Zusammenwirken von vielen verschiedenen Faktoren, die man aber nicht genau berechnen kann. So, also, um das jetzt an dem Punkt gleichsam abzuschließen, das ist, worauf es Benjamin also ankommt. Nun, aber kommt im nächsten Abschnitt die Sprache. Wir haben ja bisher gleichsam gar nicht von der Sprache gehandelt. Nicht? In diesen ersten Abschnitten hat Benjamin gar nicht eigentlich von der Sprache gesprochen. Also deshalb ist natürlich jetzt dieser Abschnitt, wo von der Astrologie auf die Sprache gegangen wird, besonders wichtig. Diesen Übergang müssen wir uns jetzt genau anschauen. Er schreibt also: Der Hinweis auf Astrologie mag schon genügen, den Begriff von einer unsinnlichen Ähnlichkeit verständlich zu machen. Es ist, wie sich von selbst versteht, ein relativer. Er besagt, dass wir in unserer Wahrnehmung dasjenige nicht mehr besitzen, was es einmal möglich machte, von einer Ähnlichkeit zu sprechen, die bestehe zwischen einer Konstellation, zwischen einer Sternkonstellation und einem Menschen. Jedoch, auch wir besitzen einen Kanon, nach dem die Unklarheit, die dem Begriff von unsinnlicher Ähnlichkeit anhaftet, sich einer Klärung näher bringen lässt. Und jetzt der wichtige Satz, und dieser Kanon ist die Sprache. Schon von jeher hat man einem mimetischen Vermögen einigen Einfluss auf die Sprache zugebilligt. Jedoch geschah das ohne Grundsatz und ganz ohne, dass dabei ernstlich an eine Bedeutung, geschweige denn Geschichte des mimetischen Vermögens wäre gedacht worden. Vor allem aber blieben solche Überlegungen aufs Engste an den geläufigen, sinnlichen Bereich der Ähnlichkeit gebunden. Immerhin hat man nachahmendem Verhalten in der Sprachentstehung als onomatopoetischem Element seinen Platz zugestanden. Wenn nun aber die Sprache, wie es für Einsichtige auf der Hand liegt, nicht ein verabredetes System von Zeichen ist, so wird man ja in dem Versuch, sich ihr zu nähern, immer wieder auf Gedanken zurückgreifen müssen, wie sie in ihrer rohesten, primitivsten Form in der onomatopoetischen Erklärungsart vorliegen. Die Frage ist, kann diese ausgebildet und schärferer Einsicht angepasst werden? Also hier der Übergang von der Astrologie zur Sprache, um den Begriff einer unsinnlichen Ähnlichkeit verständlich zu machen. Also der Begriff ist ein relativer. Relativ, wir haben das vorhin erklärt, also Raum und Zeit, nicht in diesen Verhältnissen. Nicht? Also nur innerhalb diesen Relationen kann man diesen Begriff situieren. Es heißt dann, und das kann nicht mehr überraschen, das hatten wir ja gleich am Anfang, wir besitzen in unserer Wahrnehmung nicht mehr dasjenige, was es einmal möglich machte, von einer Ähnlichkeit zu sprechen, die zwischen einer Sternenkonstellation und einem Menschen bestehe. Also wir haben kein sozusagen Feeling mehr dafür. Wir schauen nicht mehr auf die Sterne. Also der Himmel ist für uns nicht mehr so wichtig. Nicht einmal für das Wetter. Also wir haben ja den Wetterbericht. Wir schauen lieber aufs Handy oder auf den Fernseher. Dort haben wir den Wetterbericht für den Tag. Wir brauchen nicht mehr auf den Himmel zu gucken. Also wir haben von daher auch keine Wahrnehmungsgewohnheit mehr. Überhaupt die ganze Form der Naturbeobachtung ist natürlich bei Leuten, die in der Stadt wohnen, sehr stark zurückgegangen. Man kann sagen, je sicherer die Menschen in Häusern wohnen, in Städten wohnen, nicht? Umso weniger ist natürlich ihre Fähigkeit für die Wahrnehmung von natürlichen, also Gegebenheiten geworden. Nicht? Das bezieht sich auf das Wetter, das bezieht sich auf das Wachsen der Bäume, das bezieht sich ja auf alles Mögliche, nicht? Auf das Meer, wie sich das Meer verhält und so weiter und so fort. Nicht? Von daher natürlich ist aus unserer Wahrnehmungswelt die Natur immer mehr geschwunden. Nicht? Nun sagt Benjamin aber, dafür hat sich im Gegenteil das Sprachbewusstsein sehr verfeinert. Also wir besitzen einen Kanon, nicht? Nämlich die Sprache. Also wir sagen ja auch, soweit meine Sprache reicht, soweit reicht sozusagen mein Weltverständnis. Also die Sprache ist sozusagen das Wichtigste geworden. Und zwar in vielen Bereichen. Natürlich an der Uni, in der Schule, auch in der Familie. Nicht? Also man redet viel mehr. Früher hat man viel weniger gesprochen, wahrscheinlich. Also man hat sich nicht hingesetzt, jetzt diskutieren wir. Pff, Unsinn. Das war Quatsch, diskutieren. Man hat getrunken vielleicht dann mal und dann hat man wow, und so weiter erzählt irgendwas. Aber diskutieren miteinander, sprechen hat man, das hat man eigentlich nie gemacht. Das heißt, von daher, die Bedeutung der Sprache ist viel wichtiger. Oder Politik. Heutzutage wird viel gesprochen in der Politik. Früher hat man Krieg gemacht. Ne? Also zum Beispiel. Natürlich nicht gleich Weltkrieg, sondern so die Nachbarn haben bum, bum, bum gemacht. Oder die verschiedenen Stämme, ne? Und so weiter. Ne? Also heute, ja, Sprache. Nicht? Natürlich gab es auch keine Wörterbücher früher, ne? Und solche Dinge. Ja, es gab auch nur in sehr wenigen Kulturen überhaupt Schrift. Nicht? Also die These ist, dass also in die Sprache diese also mimetischen Vermögen hineingegangen seien. Es wird auch in der Sprachwissenschaft zugebilligt, dass, naja, innerhalb der Sprache man auf einen Bereich der Ähnlichkeit stoßen würde. Vor allem ja der sinnlichen Ähnlichkeit. Ne? Sinnliche Ähnlichkeit. Und das hat man im Zusammenhang mit den Theorien vom Ursprung der Sprache, von der Sprachentstehung, als das onomatopoetische Element bezeichnet. Onomatopoesie, das ist natürlich griechisch und bedeutet eben, dass der Laut der Sprache nachgebildet ist einem Geschehen in der Natur. Zum Beispiel singen. Ich singe. im Deutschen sozusagen. Singen ist so ein, ja, singen, es ist praktisch performativ. Das, was ich tue, drückt das Wort aus. Singen. Also singen und sagen. Ne? Also singen höher, sagen ist tiefer. Ich sage etwas. Ich singe, ich sage. So, ne? Das ist so ein klassisches Beispiel für Onomatopoesie, wurde gesagt. Also Nachahmung in der Sprache, in den Sprachlauten dessen, was das eigentlich bedeutet. Ne? Das ist so damit gedacht. Das heißt eben eine Ähnlichkeit zwischen der Bedeutung und dem Laut. Also Wort und Bedeutung. Gibt es eine Ähnlichkeit, eine Lautähnlichkeit. Das wäre gewöhnlich, was man in der Sprachgeschichte oder Sprachentstehungstheorie als eben dieses onomatopoetische Element bezeichnet. Nun, jetzt kommt diese Frage, ist die Sprache ein verabredetes System von Zeichen? Also wie die Semiotik sagt. Die Semiotik, also seit dem 19. Jahrhundert, also in Amerika zum Beispiel, Pierce in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Charles Saunders Pierce, mit seiner also Theorie des Zeichens, nicht später dann Morris und so weiter, de Saussure, also die ganze neuere Sprachwissenschaft, die so auf dieser semiotischen Seite der Sprache beharrt, auf dieser Seite beharrt. Also die Sprache ist ein Zeichensystem, die Sprache hat eben semiotischen Charakter, nicht? Gegen diese Auffassung, nicht? Der Konventionalität, so kann man auch sagen, Konventionalität, also das sei eine Konvention, Zeichenkonvention, nicht? Gegen diese Auffassung also steht diese Theorie der Sprachentstehung. Nun, vielleicht kann man nochmal die Frage stellen, ein Zeichensystem. Es ist ja klar, ein Zeichensystem kann ganz künstlich sein. Ne? Also zum Beispiel nehmen wir den Straßenverkehrsordnung, die Straßenschilder. Ne? Also, seit wann gibt es das? Ja, das ist natürlich eine sehr junge Sache, seit es Autos gibt. Ne? Und natürlich, wo ist es zuerst entstanden? Ja, es ist zuerst entstanden in England, in Frankreich, also dort, wo die Autos zuerst gebaut wurden. Und dann hat man das exportiert in die ganze Welt. Mittlerweile sind überall ungefähr dieselben Schilder. Ne? Grüne Ampel, rote Ampel und so weiter. Ja, es gab einmal in China, zur Zeit von Mao, gab es eine Diskussion. Ja, rot. Wenn die Ampel rot ist, muss man stehen. Das geht nicht. Der Sozialismus ist rot. Deshalb, der Sozialismus steht nicht still. Deshalb müssen wir die Ampel ändern. Rot heißt vorausfahren. Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Also auch in China sind die Ampeln genau gleich. Natürlich gibt es kleine Unterschiede. Also in Japan und England und in Hongkong fährt man links, ne? Left-hand drive. Und in Europa zum Beispiel rechts und in Amerika. Ne? Also, aber das zeigt, das ist eigentlich arbiträr. Und das ist das Wort. Arbiträr, also das ist willkürlich. Ne? Man könnte das Zeichen so oder so festlegen. Ne? Also Halteschild, ne? Ja, das kann man eigentlich gewöhnlich irgendwie festlegen. Ne? Also, aber gut, in manchen Bereichen stimmt das sicherlich. Also dass solche Zeichensysteme ganz arbiträr sind. Man hat sie irgendwie festgelegt. Also vor allem natürlich auch in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft. Ja, irgendwie muss man bestimmte Zeichen festlegen. Ne? Oder, ich meine, genau dasselbe ist das Zeichen der die Maßeinheiten. Ne? Die Maßeinheiten, zum Beispiel ein Meter. Wieso ein Meter? Das ist ganz künstlich. Also es gab einmal einen Urmeter in Paris, ist der aufbewahrt. Das ist das Maß für einen Meter. Ne? Aber eigentlich willkürlich. Alle Maßeinheiten sind eigentlich ziemlich willkürlich. Es gibt auch unterschiedliche Maßeinheiten. Zum Beispiel in England Feet, ne? Also ne? Andere Messzahlen. Oder Grad, Celsius, Temperatur, Fahrenheit, anderes System. Also es gäbe sehr viele Systeme. Ne? Aber man muss sich nur verabreden auf ein System, damit man sich überhaupt verstehen kann natürlich. Nur, es ist eben ein Unterschied zwischen der Sprache, der normalen Sprache und solchen wissenschaftlich also begründeten semiotischen Systemen. Nämlich bei den wissenschaftlichen Systemen wissen wir alle den Ursprung, die Entstehung. Die Entstehung ist ganz klar festgelegt. Ne? Dafür gibt es Wissenschaftsgeschichte festgelegt. Aber über den Ursprung der Sprache oder der Sprachen wissen wir nicht viel. Wo kommt Japanisch her? Es gibt einige Theorien, man weiß es nicht genau. Manche sagen ein bisschen, es kam ein Teil aus der Südsee, es gibt Ähnlichkeiten mit den Tamilen zum Beispiel in Ceylon, es gibt Ähnlichkeiten mit Tahiti und Hawaii, dann gibt es aber auch Ähnlichkeiten mit Eskimos, also aus Alaska und Nordsibirien, dann gibt es Ähnlichkeiten mit den Leuten Altai-Gebirge, also sozusagen Zentralasien, dann natürlich mit Korea, mit China und so weiter. Man weiß aber nicht genau, wann und wie und so weiter. Das gibt es nur, also bestimmte Mutmaßungen. In Europa indogermanische Sprachen, ja, man sagt, das käme aus der Kaukasusgegend, wäre eigentlich der Ursprung der indogermanischen Sprachen, von Indien bis sozusagen, also von Westindien, Nordindien, wäre das. Dann gibt es malaiische Sprachen und so weiter. So kann man also Familien festgestellt, mit den Ähnlichkeiten. Aber man weiß nichts historisch darüber. Also die Sprache hat keine Spuren. Bei der Architektur ist es anders. Architektur kann man finden, so Maya-Tempel und weiß nicht, ägyptische, also Pyramiden und so fort. Das gibt es. Aber in der Sprache gibt es nichts. Es sei denn, sobald es Schrift gegeben hat. Sobald es Inschriften gegeben hat, da findet man wieder Spuren. Aber vom gesprochenen Wort gibt es keine Spuren, gar nichts. Ne? Deshalb, man kann nur indirekt, also von den aufgeschriebenen Sachen her wieder, also Rückschlüsse ziehen. Das heißt eben, der Ursprung der Sprache ist völlig im Dunkeln. Man hat keine Beweise. Das ist der Unterschied. Im Verhältnis zum Beispiel zu anderen semiotischen Systemen. Natürlich kann man die Sprache auch als ein Zeichensystem verstehen. Klar, das tut man auch. Ne? Das hat auch in der Sprachwissenschaft große Fortschritte gebracht. Aber das heißt nicht, dass es eben ein gleiches Zeichensystem wäre, wie etwa ja, die Straßenverkehrsordnung oder ja, bestimmte also Maßeinheiten, die ein System bilden. Also die Sprache ist nicht ein verabredetes System von Zeichen, nur muss man hinzufügen. Sie ist mehr als das. Und genau darauf kommt es ja an. Nicht? Ja, also wie kann man nun das also genauer fassen? Das ist sozusagen die Frage von Benjamin. Nicht? Also diese onomatopoetische Erklärungsart, dass man gewisse Ähnlichkeiten feststellt zwischen bestimmten Lauten und bestimmten Bedeutungen, das ist ein bisschen zufällig. Nicht? Das funktioniert, dann funktioniert es wieder nicht. Also, wie kann man sozusagen da eine genauere Fassung vielleicht bekommen? Benjamin geht nun aus von einem Sprachwissenschaftler. Ja, es gibt einen anderen Aufsatz noch von Benjamin, zu dem wir vielleicht später noch kommen. Probleme der Sprachsoziologie. In diesem Aufsatz also wird auch dieses Buch von Rudolf Leonhardt heißt das. Rudolf Leonhardt, das Wort. Das ist publiziert worden 1932, also in Berlin. Also ein deutscher Sprachwissenschaftler, Rudolf Leonhardt. Er hat eben gesagt, jedes Wort ist und die ganze Sprache ist onomatopoetisch. Nee? Also die ganze Sprache ist sozusagen der Struktur nach onomatopoetisch. Das heißt eben, die Sprache ist nicht also willkürlich, sondern sie ist doch in bestimmter Weise genealogisch entstanden eben. Nicht? Auch wenn man das im Einzelnen nicht weiß. Nun, Benjamin geht jetzt so vor, dass er ein Beispiel gleichsam bringt. Nicht? Ich lese Ihnen das mal vor, weil das man vielleicht auch genauer sich ansehen muss. Ordnet man Wörter der verschiedenen Sprachen, die ein Gleiches bedeuten, um jenes Bedeutete als ihren Mittelpunkt. So wäre zu erforschen, wie sie alle, die miteinander oft nicht die geringste Ähnlichkeit besitzen, ähnlich jenem Bedeuteten in ihrer Mitte sind. Eine solche Auffassung ist natürlich mythischen und theologischen Sprachtheorien engstens verwandt. Ohne darum jedoch empirischer Philologie fremd zu sein. Nun ist aber bekannt, dass die mystischen Sprachlehren sich nicht damit begnügen, das gesprochene Wort in ihren Überlegungsraum hineinzuziehen. Sie haben es durchaus im gleichen Sinne auch mit der Schrift zu tun. Und da ist es beachtenswert, dass diese vielleicht noch besser als gewisse Lautzusammenstellungen der Sprache im Verhältnis des Schriftbildes von Wörtern oder Lettern zu dem Bedeuteten bzw. dem Namengebenden das Wesen der unsinnlichen Ähnlichkeit erklären. Und jetzt kommt ein Beispiel. So hat der Buchstabe Bet den Namen von einem Haus. Es ist somit die unsinnliche Ähnlichkeit, die die Verspannung nicht zwischen dem Gesprochenen und Gemeinten, sondern auch zwischen dem Geschriebenen und Gemeinten und gleichfalls zwischen dem Gesprochenen und Geschriebenen stiftet und jedes Mal auf eine völlig neue, originäre, unableitbare Weise. Also das Beispiel Bet. Sie kennen vielleicht den Geburtsort von Jesus Christus. Bethlehem. Ne? Bethlehem. Bethlehem. Also Bet ist im jüdischen, hebräischen Alphabet ein Buchstabe zugleich. Ne? Im Griechischen Beta. Das ist ganz ähnlich. Also Beta schreibt man so wie im Deutschen SZ. Das Griechische, also das Griechische. Also der griechische Buchstabe so ungefähr, ne? So ist das. Wie SZ im Deutschen. Fluss oder so. Das ist also Beta, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Nicht? So beginnt das griechische Alphabet. Also das hebräische Alphabet ist ganz ähnlich natürlich. Nee, weil der Ursprung des Alphabets ist ja aus der, ja, also aus den ägyptischen Piktogrammen, den Hieroglyphen und den mesopotamischen, also der mesopotamischen Keilschrift entstanden. Und zwar insbesondere dann bei den Phöniziern. Und die Phönizier sind ja die Nachbarn der Juden gewesen, da direkt heute Libanon etwa. Da kommt das Alphabet eigentlich her. Ne? Und von den Phöniziern ist es dann bei den Hebräern und den Griechen gegangen. Deshalb gibt es sehr deutliche Gleichheiten. Ne? Und die Zahl der Buchstaben ist überall ähnlich. Ne? Ungefähr 25 Buchstaben, ne? Lettern, Zeichen. Ne? Also Beta. Und von diesem Wort, also Bethlehem. Bethlehem heißt so ungefähr ja so etwas mit Haus, mit Heim, Heimstatt. Ne? So in diesem Sinn. Jetzt kann man natürlich sich überlegen, ne, was hier Benjamin alles nimmt, nehmen wir durchaus mal dieses Beispiel. Also Bet im Hebräischen, Haus heißt das. Ne? Im Deutschen haben wir Haus. Wir haben aber auch ein anderes Wort noch für Haus. Heim. Ne? Haus, Heim, sagt man im Deutschen. Ne? Im Englischen sagt man auch Home oder Haus. Ganz gleich wie im Deutschen. Germanisch eben. Ne? Es gibt noch andere, ja, wie sagt man Japanisch?
Jetro.
Nein. Es gibt verschiedene Worte. Ne? Also was weiß ich, also zum Beispiel Fönke ist nur Otaku des oder sowas. Ne? Also Otaku oder so. Ne? Also es gibt verschiedene Worte. Welche noch? Ihr, ja, Ota, was noch? Die, also Hausen, Wohnen bezeichnen, nicht? So dieses, darum geht es.
Jutaku. Ja?
Also Tatemono ist was anderes, ne? Gebäude. Aber Edificium, lateinisch auch, Gebäude, etwas Gebautes, ne? Hingestelltes. Ne? Aber ja gut, also jetzt, wenn man Benjamin ernst nimmt, dann sagt er ja hier unten, ne? Ordnet man Wörter der verschiedenen Sprachen. Ne? Also nehmen wir verschiedene Sprachen, also Japanisch, Griechisch, Lateinisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, weiß nicht noch was, Französisch, und versuchen wir mal das alles so, dann müsste es ja Ähnlichkeiten geben, sagt Benjamin. Also die ein gleiches bedeuten, also Haus oder Heim oder sowas, ne? Wohnung oder ja, da wo man ist, ne? Das ist my place, sagen die Amerikaner auch. That's my place. My home is my place, my castle und so weiter. Die miteinander oft nicht die geringste Ähnlichkeit haben. Ne? Ja gut, also zum Beispiel in England, my home. In Spanien, wie sagt man, mi casa. Mein Haus, mi casa, a casa. Ne? Ne? Estoy a casa. Ich bin zu Hause im Spanischen. Ne? So. Also, das ist lateinisch. Casa ist lateinisch, kommt vom Lateinischen her. Also in den romanischen Sprachen gibt es dieses casa, aber es gibt zum Beispiel im Französischen noch ein anderes Wort. C'est ma maison. Maison. Ne? Ma maison. Oder man sagt einfach, je suis chez moi. Ich bin bei mir, sagt der Franzose. Also ich bin zu Hause im Deutschen. Zu Hause sein. Der Franzose sagt, je suis chez moi. Also ich bin bei mir. Ne? Das ist ein bisschen ähnlich wie my place. That's my place. Ne? Ne? At home. Ja, oder so. Ja. Also mindestens zwischen Germanisch und Romanisch gibt es einen großen Unterschied. Ne? Also zum Beispiel, ja, es gibt auch im Spanischen Mas für Haus, das andere Wort. Also Casa und Mas. Mas gibt es auch im Südfranzösischen, Languedoc, sagt man auch, für ein Haus, Le Mas. Ne, das ist M-A-S geschrieben, das ist Maison, dasselbe Wort. Also mindestens haben wir schon drei, also in Europa mindestens drei verschiedene Stämme. Dann gibt es allerdings noch ein anderes, Ater. Also Ater, Atrium kennen Sie vielleicht, Latrium, Atrium. Atrium ist so der Innenhof und das ist eigentlich von Feuer abgeleitet, Ater, Feuerstelle. Auch griechisch, die Feuerstelle. Das ist das Haus, ne, wo das Feuer ist. Ne? Der Herd sozusagen. Ne? Ja. Ne? Also mindestens Ater, also Mas, Casa, Home, Heim, also Haus. Das, mindestens vier Wörter gibt es da schon. Ne? Ja, und das ist natürlich... wahrscheinlich verschiedene Aspekte des Wohnens von Alther gebracht sind damit schon bezeichnet. Also haben aber diese Worte irgendeine Ähnlichkeit mit der Bedeutung? Also Ater, Ater, Feuer wird gesagt, ne? Herr, Feuer, A. Ah, Feuer. Das A ist Feuer. Ne? So sagt man indogermanisch. Ne? Also A bedeutet so Feuer, groß, also so ein Staunen, so eine, ja. Ne? Und dann Home, my home. Das ist Heim, also warm und so Home. Sweet home, home sweet home. Ja, kann man sich vorstellen, ne? Ja, also das ist so, ja. Home hat etwas Warmes, etwas, ja, ne? Ja. Und dann, ja, ma, mas, maison, la mer, dort wo die Mutter ist. Also ma, ma ist auch so eine sehr wichtige indogermanische Silbe. Zum Beispiel auch materie, ma, ma, Mutter. Ne? Amma, amma, dieses. Ja, ne? Verstehe, also solche, das wären jetzt so Versuche, also gleichsam Onomatopoesie in den Grundbegriffen so der Sprache, verschiedenen, eigentlich festzustellen. Jetzt müsste man, wenn Sie mal überlegen, die japanischen Worte, die man so hat, Möglichkeiten, um das auszudrücken, ne? Gibt es da so. Vielleicht so onomatopoetische Verbindungen, ne? Ne? Ja, ja. Überlegen Sie. Ja. Also sagen wir für die, also mindestens für die europäischen indogermanischen Sprachen kann man so ein bisschen schon so etwas in diese Richtung mindestens mutmaßen, also Vermutung anstellen. Ne? Ja. Also das ist auch gemacht worden, so für Ater, für Feuer, also dieses Feuer innen, ne? Dann für Ma, also Materie, Mama, Ma, Ma, also so, da wo es gut ist, wo man herkommt und dann natürlich Home, Heim, also so diese, ja, das O ist so dieses A, ja, ne, und das A ist so dieses Aufschauende, nicht, also dieses, ja, naja, also vielleicht Musiker könnten das mal oder Theaterleute oder so, was weiß ich, das kann man eigentlich nur ästhetisch bearbeiten, im Grunde schlecht wissenschaftlich. Aber immerhin, gut. Also Sie haben ungefähr eine Vorstellung, wo es hingeht, ne? Was das bedeuten könnte. Und natürlich, die Sprache war ja früher viel einfacher, ne? Also die Sprache war. Also eigentlich hat man das auch herausbekommen, dass im Prinzip war die Sprache ja begleitend zu Handlungen, bezeichnend, also deiktisch. Man hat auf etwas gezeigt und zugleich gesprochen, da ein Wort, nicht? Und ja, natürlich waren die Sätze noch nicht so, so lang. Ne? Also es gab nur so Hinweise. Ne? Also zum Beispiel, manchmal gibt es ja so Komödien über ein japanischer Ehemann kommt nach Hause und dann, wie gesprochen wird. Also, Nomo oder so. Und so weiter. So ein Wort setzen. Und dann die Frau macht das Bad und das Essen und das Bett und so weiter. Aber das ist natürlich Komödie. Aber ich meine, in dieser Richtung mindestens, ne? Also so denkt man so praktisch die Sprache, ne? Die Sprache so als ja eigentlich nicht selber eine Welt, nicht, sondern nur so begleitend, ne? Ja. Nun kommt hinzu also hier die Schrift auch, ne? Und die Schrift ist für Benjamin natürlich besonders wichtig, ne? Weil über die Schrift kann man schon ein bisschen mehr sagen. Denn die Schrift hat Spuren hinterlassen. Nicht? Die Schrift ist ja gleichsam etwas Materielles, nicht? Der Sprache. Und also gibt es auch nicht nur eben das Verhältnis zwischen dem gesprochenen Wort und seiner Bedeutung, sondern es gibt ja auch ein Verhältnis zwischen Gesprochenem und Geschriebenem. Zwischen, ja, Geschriebenem und Gemeintem vielleicht. Also wir haben sozusagen jetzt mehrstufige Relationen. Also Sprache, Schrift, Bedeutung, nicht? Und also ja, gesprochen in dem Sinne von Lautgestalt. Lautgestalt und Schriftgestalt. Und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen wichtigerer Zusammenhang. Den kann man auch genauer verfolgen. Aber auch hier ist natürlich die Frage, ja, gibt es so etwas? Kann man so etwas nachweisen? Natürlich haben also in der neueren Literatur viele Experimente stattgefunden. Also konkrete Poesie zum Beispiel. Ne? Also Sie kennen vielleicht das berühmte Gedicht meines ehemaligen Stuttgarter Kollegen, also er auch Germanist war, ja, in Stuttgart an der Uni, jetzt gestorben schon. Aber er war Kollege und Dichter. Also er hat ein berühmtes Gedicht gemacht: Apfel, 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 Wurm. Also er hat mit dem Wort Apfel geschrieben, einen Apfel gemalt. Ne? So. Das Gedicht hat die Form eines Apfels. Und dann in der Mitte sitzt ein Wurm. Als das Wort Wurm. Verstehen Sie? Der Wurm im Apfel ist genau das. Also durch das Schriftbild dargestellt. Ne? Ja. Oder vorher schon, also Gedichte zum Beispiel von Apollinaire, sehr berühmt. Ein Gedicht, ja, also an eine Geliebte und er beschreibt in dem Gedicht ihre Büste, das heißt sozusagen ihren Oberkörper. Ne? Und die Worte sind genau in dieser Form angeordnet. Das heißt, es ergibt ein Bild von einem Frauenoberkörper. Nicht? So, solche Versuche. Oder ganz berühmt natürlich, woran sicher Benjamin auch gedacht hat, Mallarmé, also un coup de dé, n'abolira jamais le hasard, also ein Würfel, Wurf, ne? Un coup de dé, also mit einem Würfel, 1 bis 6, ne? Würfel. Da heißt, ein Würfelwurf wird niemals den Zufall abschaffen, heißt eigentlich der Titel des Gedichtes. Und das Gedicht ist angeordnet wie sozusagen eine Sternenkonstellation oder aber eine Zufallskonstellation. Also da wird genau in diesem Gedicht von Mallarmé, also Ende des 19. Jahrhunderts, bereits dieser Zusammenhang zwischen Sternenkonstellation und Zufall, ne, also dargestellt. Sozusagen, was früher die Leute in der Astrologie als eine Sternenkonstellation durch Götter bestimmt gedacht haben, das wird jetzt als der reine Zufall eines Würfels. Ne,